SWR 2 Zeitgenossen.
Glauben Sie nicht, dass ich eine Amazone bin, schrieb Ulrike Rosenbach an die Wand des Musée National d'Art Moderne in Paris 1975. Aber natürlich war das ironisch gemeint, denn Ulrike Rosenbach war sehr wohl eine Kämpferin, eine Vorreiterin in Sachen feministische Medienkunst. Ulrike Rosenbach hat an der Kunstakademie Düsseldorf studiert, unter anderem bei Josef Beuys, dessen Meisterschülerin sie wurde. 1972 begann sie mit der Videokamera zu arbeiten, als eine der ersten, und erste Live-Performances zu kreieren, die international für Aufmerksamkeit sorgten. Sie knüpfte Kontakte zur amerikanischen Kunstszene, vor allem zu feministischen Künstlerinnen, und gründete selbst zurück in Deutschland 1976 in Köln die Schule für kreativen Feminismus. Ulrike Rosenbach ist bis heute eine politisch und feministisch engagierte Künstlerin. Und sie ist heute mein Gast in SWR 2 Zeitgenossen, heute von der Art Karlsruhe. Ganz herzlich willkommen, Frau Rosenbach.
Hallo, Frau Wetzel.
Frau Rosenbach, Sie gelten, ich habe es gesagt, als Vertreterin der feministischen Avantgarde der 70er Jahre. Jetzt aus der Distanz ist das ja ein schönes Label, aber ich kann mir vorstellen, dass das damals keine einfache Zeit war. Mit welchen Gefühlen schauen Sie denn auf diese Anfangsjahre zurück?
Also dieses Label gibt es ja noch nicht lange. Das gibt es erst, seitdem Gabriele Schur von der Verbund in Wien das erfunden hat. Und das war, das war vor ein paar Jahren.
Genau.
Und da sagten noch alle Galeristen und so bei uns, ja, also das gibt's nicht. Feministische Avantgarde, wie soll das gehen?
Kommt in unserem kunsthistorischen Kanon noch nicht vor.
Nein, das ist bei uns, das ist auf Männer reduziert, ja, die Avantgarde. Und ich fand das ein sehr passender Ausdruck, auf den auch keiner von uns gekommen wäre sonst, weil wir damals tatsächlich Künstlerinnen waren, die schwer kämpfen mussten für ihre Anerkennung. Also es gab erstens sehr viel weniger Frauen, die an den Kunstakademien studierten und noch weniger, die hinterher bei den Galeristen oder bei den Galerien landeten. Und man hatte in der Tat so gut wie keine Ausstellung in irgendeinem Museum von Belang. Und das führte dazu, dass schon Ende der 60er Jahre die amerikanische Kritikerin Lucy Lippard für die Künstlerinnen in den USA, vor allen Dingen von der Ostküste, sozusagen ein Board ins Leben rief, das sie feministisches Artboard nannte. Und da hatte sie die Adressen von allen, die wir in New York so als Gruppe hatten eigentlich, Anna Wilke und diese ersten, die auch eben in der Verbund in Wien gesammelt werden. Und dort wurde ich auch eingeladen. Das war natürlich für mich als Ausländerin sozusagen, als Deutsche, eine große Ehre. Und wir waren zwei Deutsche, die andere Dame kenne ich leider gar nicht mehr. Und das ist schon ein großer Start gewesen, würde ich mal sagen, weil 1973 war ich dann bereits mit meiner ersten Video-Live-Performance in New York. Und dann aber auch nicht mehr, weil ich eben auch für unser Leben hier sorgen musste. Und der Start hier war auch sehr stark geprägt vom Kunstmarkt. Also ich habe damals schon mit meiner Galerie in Bonn, Philomene Magers, die ältere, die ersten Ausstellungen über Feminismus und Kunst gemacht mit Margarete Jochensen im Kunstverein Bonn. Also der Bonner Kreis der Kunsthistorikerinnen war außerordentlich aktiv, um die politisch-weibliche Riege vorwärts zu bringen.
Aber das war ein ziemlich kleiner Kreis. Also man kannte sich in diesem Kreis.
Wenige Leute.
Genau, es gab eigentlich, wie Sie sagten, eben auch damals noch kein Label dafür und eigentlich auch keinen Markt und keine Öffentlichkeit. Vielleicht dröseln wir das ein bisschen auf, Ihren Werdegang. Ich habe schon gesagt, Studium in Düsseldorf an der Akademie, das war ein Bildhauerstudium damals. Medienkunst gab es ja noch nicht als eigene Klassen. Wie kamen Sie dazu, Bildhauerei auszuwählen?
Ich bin Bildhauerin von Beruf. Also ich habe das von der Pike auf gelernt in der Kunstakademie. Vom Steinbehauen bis zum Tonmodellieren und Abgießen und dieser ganze Spaß. Das Handwerk habe ich sehr gut beherrscht immer und habe es auch sehr gerne durchgeführt. Dann war ich bei Kricke und habe Stahlplastik gelernt. Und da wurde ich dann schwanger und habe geheiratet. Und ja, und dann sagte Norbert Kricke, nee, das geht nicht. Eine schwangere Studentin lasse ich nicht an die Stahlsachen ran, weil das ja schwer ist. Ne? Da muss man ganz schön schleppen. Und dann habe ich mich entschlossen, Beuys zu fragen, was sehr ungewöhnlich war. Zu der Zeit gab es unglaublich wenig Frauen, auch bei Beuys in der Klasse, allenfalls die Frau von Jörg Innendorf und dann Katharina Sieverding und ich war, glaube ich, dann die dritte, die angenommen wurde.
Okay. Jetzt sind natürlich immer alle ganz neugierig, wie war das dann bei Beuys?
Ja, das war etwas verträglicher, auch weil Beuys daran interessiert war, die Familien irgendwie als Thematik mit einzubeziehen. Also er hat uns alle oder mich auch darauf gebracht, zu meiner Tochter zu arbeiten. Also machte ich Porträtköpfe von ihr oder Spielzeug, was man nicht benutzen konnte. Das war dann eine meiner Staatsexamensarbeiten, weil ich auch nebenbei höheres Lehramt studiert habe, um Geld zu verdienen.
War das eigentlich, genau, Sie sagten so, um Geld zu verdienen, war das so noch die Unsicherheit, ob das überhaupt so funktionieren kann mit einer Karriere als Künstlerin, dass man davon leben kann? War das sozusagen irgendwie so ein zweites Standbein, dass Sie gesagt haben, ich studiere auch noch auf Kunsterziehung?
Ja, natürlich, das war schon sehr wichtig, weil wir hatten ja auch kein BAföG oder sonst irgendeine Unterstützung und auch nicht von zu Hause, weil das für mein Zuhause nicht so zuträglich war. Das, so ein Studium fing eine Frau damals nicht an. Aber ich habe mich da also durchgesetzt und das auch bis zu Ende. Also ich bin auch wirklich Studienrätin geworden. Und kaum war ich damit fertig mit dem Referendar, habe ich dann aufgehört. Und dann kriegte ich die ersten Lehraufträge an Akademien und auch den Lehrauftrag in Kell Arts in Los Angeles.
Wie war das denn damals? Sie haben gerade schon gesagt, es gab wenige Kommilitoninnen in der Klasse. Wie sah es denn sonst mit Vorbildern an der Kunstakademie oder so aus? Also, oder Vorbilder überhaupt, Frauen, die damals Beruf und also Künstlerinnen-Dasein auch mit Familie unter einen Hut gebracht haben?
Ja, zum Beispiel Professorinnen gab es damals gar nicht. Und als ich das dann in den USA erzählte, da waren die Künstlerinnen da höchst erstaunt, weil das gab es in den USA durchaus schon länger. Ja, also die waren weiterentwickelt mit dieser ganzen Frauen-Künstlerinnen-Geschichte als wir. Aber trotzdem war der feministische Gedanke, der politische, der sich damit verband, dass man sich auch einsetzt für die Wahl von Frauen an Kunstakademien und so, der war genauso schwer zu verbreiten wie in Deutschland oder in Europa.
Sie haben ja dann aber als Studentin schon die Idee gehabt, also da muss ich was ändern und haben dann tatkräftig diese Frauengruppe für Kreativität auch gegründet, also schon als Studentin. Also das heißt, da muss schon das Kämpferische muss da auch schon da gewesen sein.
Ja klar, weil meine persönliche Erfahrung war ja auch recht negativ, nicht wahr? Und ich habe das damals gemacht, weil wir eine Gaststudentin hatten, die aus L.A. kam, von Judy Chicago, die damals schon das feministische Programm lehrte, allerdings auch rausflog aus Kell Arts dann deswegen. Das war Leslie Lavrovitz und die arbeitete zusammen mit einer anderen Studentin, die ich auch sehr geschätzt habe in L.A., Susan Lacey. Und diese beiden kenne ich auch noch heute, wir haben noch heute Verbindung, wie auch all die anderen amerikanischen Künstlerinnen aus der Zeit, die mit sozusagen gekämpft haben, wenn sie denn noch leben. Also es sind nicht mehr so viele.
Wie kam das damals an der Kunstakademie, als du diese Frauengruppe gegründet hast?
Das war der Horror, wenn wir die ersten Ausstellungen machten, auch als ich schon lange bei Beuys war. Between und ich ließ dann die Frauen, die ja immerhin Gaststudentinnen bei uns waren, bei mir arbeiten in dieser Situation, das war sozusagen schon eine Group-Performance der ersten Zeit, es war aber sehr ungewöhnlich für die Tage, da wurde ich wahnsinnig angegriffen, ja.
Also nicht nur nicht unterstützt, sondern auch direkt.
Ah, das war alles sehr fremd. Hm. Komischerweise, obwohl ja Beuys und Freier Preis war, wurde das von den Studenten nicht unbedingt so akzeptiert.
Ja, vielleicht gucken wir da nochmal drauf, worum ging es da eigentlich genau? Dieses Engagement hatte ja ganz verschiedene Ebenen auch. Ne? Also es gab diese politisch-gesellschaftliche Ebene und dann aber auch die kunstimmanente, also auch die Frage nach der Veränderung des Bilds der Frau in der Kunst.
Ja, also auch auf die Position natürlich,
ja, ne?
Dass Frauen an Ausstellungen mehr teilnehmen durften. Das war bei den USA und bei uns dasselbe. Und dass Frau das thematisieren konnte und deswegen nicht irgendwie diskriminiert wurde. Es ging um Diskriminierung von Gleichstellung, also sagen wir, würde man heute sagen. Emanzipation heißt ja, beide stehen gleich. Und das war noch im Argen, muss man dazu
bemerken. Aber es ging ja eben auch wirklich darum, in der Kunst, in die sie machen, dass sie sich mit dem Bild der Frau auseinandersetzen, also auch mit dem Bild der Frau wirklich in den Kunstwerken.
Ja, das ist richtig. Also die erste Gruppe, auch besonders in New York, mit eben wie gesagt Hannah Wilke oder Trisha Brown oder Yvonne Rainer oder so, und Lucy Lippert, das waren alles Künstlerinnen, die auch mit dem Thema arbeiten und nicht rein konzeptuell oder abstrakt. Und dann dieses Thema zu thematisieren, war auch oft so aggressiv oder nicht möglich, sondern man machte das auf eine ironische Art und Weise, auf eine witzige Art und Weise, wie ich auch. So dass es verkraftbar war, auch für die männliche Szene irgendwie. Aber da dachten wir nicht dran, wir wussten es nicht besser. Ne? Also so da so reinhauen, das hätte auch nicht geholfen, dann wären wir überhaupt nicht weitergekommen.
Genau, wo Sie gerade sagen, wir haben hier ja ein paar Bilder auf den Monitoren, wo wir Werke von Ihnen sehen. Vielleicht sehen wir nachher auch noch was aus dieser schönen Fotoserie Hauben für eine verheiratete Frau. Das war ja ein sehr frühes Werk, was Sie gemacht haben.
Ja. Es gibt eine Skulptur, ein Haubenobjekt, die in siebenfacher Ausfertigung in völlig anderen Formen äußerst schwierig zu machen ist. Und dann gab es ja im Dadaismus Tatlin oder solche Leute, die mit genau solchen Formen gearbeitet haben, die abstrakte Schalenformen sind, also zum Beispiel Muschelformen innen und außen und so. Und das hatte mich auch immer interessiert. Und deswegen waren diese mittelalterlichen Hauben, wie wir sie heute vielleicht noch von Nonnen kennen aus Frankreich, die damals von den höfischen Damen getragen wurden, ja wie Tücher und Hauben für Bauersfrauen oder so, das waren Zeichen ihres Verheiratetseins. Sie durften auch kein einziges Haar dabei haben. Und es waren Zeichen ihrer Macht mit der Größe der Hauben und ihrer Beschaffenheit.
Und sie spielen natürlich aber mit dem
mit dem Selbstbewusstsein der Einzelnen.
Genau, weil sie ja dann in der Küche damit stehen und alltägliche Dinge
verrichten.
Ja, das
war wieder die ironische Variante, dass ich die aufgesetzt habe und mich eine Freundin, eine Fotografin dann als Hausfrau vor dem Herd mit der Haube auf fotografiert hat. Das war auch eine totale Trendserie von Fotos, die in ähnlicher Art und Weise auch von Künstlerinnen aus anderen Nationen aufgenommen wurde in der Ausstellung im Verbund, die jetzt gerade in Aal zu sehen ist, kann man das sehr genau studieren.
Ja. Und das war eben für Sie so eine Möglichkeit, also solche Themen einzubringen, ohne dann aber gleich auch, wie Sie vorhin sagten, dann zu schockieren und gleich...
Es war einfach eine ironische Geste zu dem Thema.
Ja. Und dann ist ja bei Ihnen ganz früh eben das neue Medium dazu gekommen, Video. Und das ist, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber das war eben, damals war es ein ganz neues Medium. Und das ist schon interessant, dass gerade auch Frauen und in dem Fall auch jetzt auch besonders Sie eben dieses Medium aufgegriffen haben, zu Ihrem Medium gemacht haben, damit ganz viel experimentiert und ausprobiert haben. Wie kam es dazu?
Also erstmal war es ein neues, aber immer noch eigentlich eins, was sich von der heutigen Digitaltechnik völlig unterscheidet. Es war ein analoges System und man hatte eine Kamera und eben auch gleichzeitig ein Abspielgerät und dazu hatte man einen Monitor. Das war die erste Entwicklung und mehr nicht.
Aber das heißt, man konnte es selber eben in die Hand nehmen, man konnte sich selber auch gleich
auf den Monitor... Ja, genau, es war im Unterschied zum Film, es brauchte keinen Entwicklungsstart, man konnte sich selbst sozusagen bespiegeln damit. Und das waren auch die ersten Studio-Live-Performances, die ich gemacht habe mit meiner Tochter und mit mir. Also so eine Art von Selbstporträt. Ja.
Genau, aber das ist auch so spannend, weil es da ja wirklich auch um das Selbstbild geht und um ein neues Bild auch der Frau in diesem neuen Medium, was ja vielleicht auch zum Glück eben noch gar nicht so belastet, sage ich jetzt mal, war und auch noch nicht so männerbesetzt.
Also naja, es kam auch zum Teil durch die Verbindung nach New York, ja, weil es eben in den 70er und Ende der 60er Jahre bereits die sogenannte Body Art gab, so hieß sie damals. Und das war eine Gruppe von Künstlern, denen ich sehr zugewandt war und ich habe einfach auch mit meinem Körper gearbeitet damals. Das war für deutsche Verhältnisse was relativ Neues und Ungewohntes und es war auch kurz nach meinem Studium, sodass ich damit auch quasi frei war von allen Bewertungen und das in Ruhe auskosten konnte mit den Experimenten. Dass die Videos so wahnsinnig bekannt wurden und so, das ist für die damalige Zeit äußerst ungewöhnlich.
Sie haben vorhin auch gesagt, Sie haben öfter mal Ihre Tochter mit eingebunden. Mhm. Das war natürlich auch die Situation. Und da gibt es diese berühmte Arbeit Einwicklung mit Julia. Da sieht man die Künstlerin mit ihrer Tochter auf dem Schoß und sie wickeln sich quasi in Verbandsmaterial, ist das wahrscheinlich, ne? Wickeln sich beide ganz fest zusammen. Das ist unheimlich wirkungsvoll, so einfach wie es in der Darstellung da ist, aber es zeigt natürlich auch diese enge Verbindung und dieses aber auch Eingebundensein damit. Sie hatten ja auch erzählt, diese frühe Mutterrolle war ja auch sicher nicht immer einfach, sodass sie auch nicht so an der Kunstszene in dem Sinne, sie hat vorher erzählt von den Feiern in der Kunstakademie oder so, dass sie da auch gar nicht so teilhaben konnten.
Das ist richtig, ja. Also das waren quasi, das Wichtige war auch daran, dass es der erste Schritt zu den Live-Aktionen waren. Also ich hatte immer das Gefühl, dass ich gerne mit meinen Objekten vors Publikum gehen, aber ich habe mich nicht getraut. Wir hatten ja auch keinerlei Unterricht dazu oder so. Ich kam nur vom Tanzen und auch vom Sport und ich konnte mich gut bewegen, aber ich sah dann die Boys-Sachen zum Teil und in gewisser Weise hat mich das sehr verängstigt, weil ich war unglaublich psychisch gefordert, wie andere auch, durch diese Darstellung, die Boys abgeliefert hat. Was nicht immer nur mit seinen eigenen Körperdarstellungen zu tun hatte, sondern auch mit dem Ton von Henning Christiansen, der das begleitet hat. Der war unglaublich intensiv, ja, elektronischer Ton. Und das war in der Tat für mich auch wichtig, dass also zu meinen Videos ein Ton, elektronischer Ton irgendwie stattfand.
Aber vielleicht nochmal auf diesen Aspekt der Selbstdarstellung und das Zeigen des eigenen Körpers, aber eben auch der Familie. Hatten Sie auch vielleicht manchmal die Sorge, dass das zu autobiografisch wird oder Ihnen auch zu nahe kommen, dass Sie zu sehr dann in der Öffentlichkeit stehen? Oder war das mit das Konzept?
Nein, überhaupt nicht. Das war das Konzept. Ich finde, die Sachen sind auch so konzeptuell gehalten, also ist ja keineswegs emotional. Und die Arbeiten sind heute noch sehr gefragt. Vor allen Dingen gab es eine ganze Folge von, sagen wir mal, jungen Frauen, die Künstlerinnen waren, die sich zu dieser Rolle der Mutter Ausstellungen kreiert haben. In Polen, besonders im Osten. Die jungen Künstlerinnen haben in den 80er und 90er Jahren en masse diese Gruppenausstellungen gemacht und auch immer angefragt nach Arbeiten von mir, denn ich habe eigentlich zusammen 10 Arbeiten gemacht, die mit Kindern zu tun haben. Also es war schon ein richtiges Thema, ein Hauptthema.
Es gibt auch diese schöne Arbeit, deren Titel mir jetzt gerade aber nicht einfällt, wo Sie Ihre Tochter mit Küssen bedecken.
Ach so, also Mutterliebe.
Ja, genau. Wo Sie Lippenstiftroten auftragen und Ihre Tochter küssen und zwar so oft im ganzen Gesicht, dass quasi das Gesicht letztendlich völlig bedeckt ist davon.
Ja, ich habe 10 verschiedene Rottöne genommen und im Grunde war es so gedacht und ich glaube, das kommt auch gut rüber, dass daraus ein Gemälde entsteht. Also das Mädchen liegt im Seitenporträt vor der Kamera und wird also von mir geküsst, ohne dass man mich sieht. nur einfach immer, wie ich mit dem Kopf neige und wieder zurück, und dann ist das ein Abdruck mehr. Und das in verschiedenen Rottönen, in ganz hellen und in ganz dunklen. Und zum Schluss ist das Ganze ein Bodygemälde. Ja? Was ja auch, Bodypainting war auch etwas, was in den 70er Jahren total en vogue war. Insofern ist das also auch im Sinne der Zeit gewesen.
Wo wir schon bei den Arbeiten sind, die Sie auch bis heute bekannt machen und die immer wieder in Ausstellungen auftreten. Jetzt gerade im letzten Jahr erinnere ich mich in der Kunsthalle Mannheim, die große Mutterausstellung. Da war die Arbeit auch zu sehen und auch die Arbeit, wo ich anfangs den Titel zitiert habe, Glauben Sie nicht, dass ich eine Amazone bin, das zeigt die Künstlerin, wie sie mit, ich glaube, 15 Pfeilen eine Kopie von Lochners Madonna im Rosenhag beschießt. Und ich glaube, sie haben es mit zwei Kameras aufgenommen, sodass auch ihr Gesicht dann eben auf die Madonna projiziert ist und quasi sie nicht nur die Madonna beschießen, sondern eben auch sich selbst.
Ja, eine Doppelbedeutung dieses Kontextes.
Haben Sie damals schon gespürt, dass das eine wichtige Arbeit werden wird?
Auf der Biennale de Jeunes in Paris aufzutreten, ist sowieso eine gute, sagen wir mal, ein guter Start für etwas. Die wurde damals von Wolfgang Becker kuratiert für Deutschland und war der Anfang von einigen Biennale-Performances von mir in Australien auch oder in Prag. Und heute sind diese Kunstmärkte ja überall verteilt. Damals waren das aber vielleicht 2 oder 3 auf der Welt. Und deswegen ist das schon eine ziemlich wichtige Arbeit gewesen, nur wurde sie auch oft falsch verstanden. Zum Beispiel habe ich dann, um dem falschen Verständnis auf den Leib zu rücken, an die Wand gesprayt, cela en performance oder ein en action oder so, Feministe. Und da sagte dann einer von den Kommentatoren aus kunsthistorischen Quellen dazu, naja, jetzt hast du dir deine Karriere kaputt gemacht. Und das war auch richtig. Er hatte vollkommen recht. Weder er in seinen großen Positionen hinterher als Kunstdirektor in Frankfurt und so hat mich noch jemals gezeigt oder sonst einer von den großen, damals sehr wichtigen Kunstkuratoren wie Gallwitz für Baden-Baden oder so, da kam ich nicht vor. Aber da kamen Frauen sowieso eigentlich nicht vor. Ich habe das nie so wirklich auf mich bezogen, dann auf mich als Feministin.
Und im Nachhinein war es anscheinend aber doch ein großer Erfolg und eben nicht ein Karriereknick.
Ja, schon war es ein Karriereknick, weil ich eben nicht weiterkam. Aber was ich eben wirklich auch vielleicht zu früh hätte missverstehen können, es war für mich schon wichtig, dass das so langsam ging. Auch weil ich einfach auch gerne im Underground gearbeitet hatte. Natürlich ein Begriff, den es überhaupt nicht mehr gibt. Aber die Arbeit in alternativen Performance- oder Aktionsplätzen, wie in der Molkerei in Köln oder sonst wo, fand ich immer unglaublich spannend. Viel spannender als den Kunstmarkt. Die Leute und die Audience war wirklich richtig interessiert und ja, es gab viel Feedback, was auch gehalten hat. Also hat man sich so ein ganzes Publikum zusammengestellt dadurch. Das ging auch Josef Beuys, der hat ja nicht in irgendwelchen Museen seine Aktionen gemacht, sondern meistens in 99% auch in irgendwelchen Hallen oder Brauereihallen oder was weiß ich. Ja.
Sie haben sich ja dann auch ein zweites Standbein aufgebaut, und zwar die Lehrtätigkeit. Also Sie hatten dann früh Lehraufträge, den ersten in Amerika, in Los Angeles, in Kalifornien eben. Wie war das?
Also für mich war das nie eine andere Rolle, sondern es hat sich immer ergänzt irgendwie. Nicht, dass meine Arbeiten deswegen didaktisch geworden wären, aber es gab doch immer eine Komponente, wo Dinge auch geklärt wurden, weil es sich ja darum hielt, dass sehr viele Paradigmenwechselthemen dabei waren, ja. Sachen, die vorher nur dem Männlichen zugeordnet wurden, wurden von mir dem Weiblichen zugeordnet. Wie zum Beispiel der Narr, ja, der Eulenspiegel. Dann machte ich eine große Arbeitsfolge, die hieß die Eulenspieglerin. Nicht? Und solche Übernahmen von Begriffen und charakteristischen Rollen, die war in der Zeit auch natürlich sonst selten. Und die habe ich dann auch begonnen und dann auch angefangen zu lehren in unseren eigenen Kunsthochschulen oder Universitäten hier in Deutschland und vor allen Dingen in Österreich, in der Schweiz und in Holland.
Die verstärkt. Waren avancierter als hier in Deutschland?
Sagen wir mal so, in Österreich war man immer freier und hat das auch mehr anerkannt. Das sieht man ja auch an der großen Sammlung Verbund, die bei uns gar nicht möglich wäre in dieser Form. Und in Holland hatte man eben verschiedene Persönlichkeiten wie De Appel und Wismals, die leider sehr früh gestorben ist. Und das waren so Stichting-Verbindungen, die es leider auch viel zu wenig gibt, die immer mit Feminismus und kunsthistorischen Themen auch zu tun hatten. Also die haben sich auch sehr für die Kunstgeschichte interessiert, die Frauen, die Kunstgeschichte studierten.
Und da dann auch dafür gesorgt, dass die Frauen mehr gesehen wurden.
Ja, genau. Da war dann auch mehr, ja, sagen wir mal, Kulmination drin.
Okay, dann sind Sie nach Saarbrücken an die Hochschule.
Sehr spät.
Genau, aber das war eine lange Tätigkeit und Sie sind dort Rektorin geworden an der Hochschule.
4 Jahre am Anfang und dann wurden man nicht wiedergewählt. Das war auch sofort mordsmäßig schwierig, weil wir 2 Fachbereiche hatten, einen für Design, einen für Kunst und Designer können eine weibliche Führung konnten, die dann doch auf die Dauer nicht vertragen.
Ja, konnten Sie denn in der Zeit was bewegen? Also gerade auch für
sehr
die Frauen?
Sehr viel, ja. Wir haben eigentlich die ganze Hochschule erstmal neu aufgebaut von der Verwaltung her und das wird jetzt gerade wieder umgeändert. Aber es war sehr viel freier als vorher.
Weil das ist ja dann auch immer die Frage, wenn man dann selbst in so eine Position kommt, wo man ja dann auch was bewirken kann und was verändern kann.
Dann ist man auch gerne da.
Eben, also dass man das dann auch nutzt, also dass man sowohl in den Strukturen was ändert, dass dann eben auch Frauen dadurch gefördert werden oder überhaupt mal die Möglichkeit haben, dass mehr Professorinnen berufen werden und so weiter und so fort.
Ja, das war dann ganz am Anfang immer noch, aber in den 90er Jahren ging das gerade los.
Und das war ja nicht Ihr einziger Bereich, wo Sie sich engagiert haben, jetzt gerade auch was die Positionen der Künstlerinnen angeht, sondern Sie waren dann auch in der GEDOC sehr aktiv.
Naja, erstmal habe ich, das war so nebenbei, ich habe eigentlich in meiner Position als Professorin für Medienkunst dann auch vor allen Dingen die Performancekunst sehr stark trainiert und aufgearbeitet für mich, wie man das als Lehr umsetzen kann und mich damals sehr stark nach dem Konzept von Judith Chicago gerichtet, in der verschiedene Schritte zuerst besprochen und gelehrt wurden und dann überlegt wird, wie weit das auf die eigene Erfahrung umgesetzt werden kann, sodass das, was ich bei Performance am allerwichtigsten finde, der Bezug vom Einzelnen zum Ganzen, dass der besonders gut thematisiert werden konnte.
Aber Ihr Engagement bei der GEDOC war jetzt, sagen wir jetzt, gesellschaftspolitisch schon wichtig, weil Sie dort innerhalb dieses Verbunds natürlich auch Möglichkeiten hatten, etwas durchzusetzen, sei es jetzt, wenn es um die Bildrechte ging oder...
Dann eigentlich doch wieder nicht, weil genau das ja der einzige Verbund von Künstlerinnen, übrigens aller Sparten, also da war Literatur, Musik und auch Film dabei und Fotografie, ist und das überhaupt nicht von anderen Verbänden anerkannt wird. Ich habe das tatsächlich nur gemacht, um noch mal ein letztes Mal was für die Frauen zu tun. Das war ja nach meiner Pensionierung. Zu der Zeit, als ich freie Künstlerin und Professorin war, habe ich sehr viel mehr, sagen wir mal, mit der Substanz von weiblicher Kreativität und Talenten arbeiten können.
Aber trotzdem fanden Sie es ein wichtiges Engagement, also wirklich dann auch an diese Strukturen ranzugehen, auch an die politischen Strukturen und da etwas zu bewirken, um die Situation von Künstlerinnen zu verbessern. Also es ging ja auch darum, zum Beispiel Stipendien für ältere Künstlerinnen zu forcieren, weil es ja oftmals, also bei Preisen oder Stipendien dann so ist, dass es für junge Einsteigerinnen ist oder dann eben, also die Bewerbung, das heißt dann immer nur noch für Frauen, unter 40.
Ja, aber das ist wie so eine Zwille, das switcht immer weg, zurück. Und das ist auch jetzt wieder, da muss man ständig dranbleiben. Das ist vor allen Dingen ein ständiger, kämpferischer Dialog mit den Ministerien. Also das kann man eigentlich komplett vergessen. Ja, da kann man nicht viel erreichen.
Wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen und Sie haben gesagt, auf dem Kunstmarkt war es sehr schwierig, damals überhaupt zu landen, damals überhaupt sichtbar zu sein. Hat sich das dann irgendwann verbessert oder war es einfach für Medienkunst, wie Sie sie machen, gerade auch mit Videoarbeiten, immer schwer?
Ja, aber verstehen Sie, das ist ja, hat sich ja sowieso vollständig verändert. Der Einsatz, den wir auf der breiten Front damals geleistet haben, international, ist ja tatsächlich auch dann in Bahnen gegangen, in denen wir uns durchsetzen konnten als Frauen und sagen können, Frauen sind genauso gute Künstlerinnen, wie Männer Künstler sind. Und deswegen müssen sie zu gleichen Teilen an den Kunstakademien aufgenommen werden. Das war eine lange Entwicklung einfach. Ja, und man kann sagen, ein langer Kampf, aber es war eher eine Auseinandersetzung. Es war auch eine Auseinandersetzung mit dem grundsätzlichen Überzeugung, dass Frauen sekundär arbeiten und keine Künstlerinnen sein können. Ja. Aber die nächste Generation war da auch schon mit involviert. So Leute wie Rosi Trockel haben sich dafür auch einsetzen können. Und das finde ich schon sehr wichtig, dass das war schon ein kleiner Kreis von Künstlerinnen, die dann auch akzeptiert wurden. Es ging.
Aber das ist ja die eine Sache, also wie das sozusagen jetzt von der Akademie-Seite oder in der Kunstszene an sich ist. Und dann ist ja noch die Frage, was passiert auf dem Kunstmarkt? Also wie leicht ist es oder wie schwer eben eine Galerie zu finden? Wie schwer ist es dann auch wirklich Verkäufe zu haben, von denen man dann auch leben kann? Was hat sich da in dieser Zeit geändert?
Für mich schwer zu beurteilen, weil ich ja immer mit einem Medium beschäftigt war, Fotografie und Film oder Video vielmehr. Das also nicht händlermäßig nicht besonders beliebt oder nicht besonders verkaufbar ist. Ja. Und Frauen oder Künstlerinnen, die Malerei gemacht haben, werden ihnen aber trotzdem das Gleiche erzählen, weil es so viele männliche Maler gibt, zum Beispiel. Ja. Und das sind einfach natürlich auch für männliche Künstler große Hürden. So ist es jetzt wiederum nicht. Aber für Frauen eben doppelt. Ja. Und deswegen brauchte es seine Zeit. Es ist gewachsen. Und jetzt ist es ja auch so, dass die Kunstakademie mindestens 50-60% mit weiblichen Studenten besetzt sind. Aber die Studentinnen, die daraus erwachsen, noch lange nicht vom Kunstmarkt angenommen werden. Aber sie müssen sich ihren eigenen Kreis schaffen. Das finde ich schon sehr wichtig. Sie müssen ihren eigenen Weg gehen.
Sind Sie im Nachhinein auch ein bisschen stolz darauf, was Sie erkämpft haben?
Nein, das gehört in die Biografie. Da kann ich, was soll ich denn dazu sagen? Naja. Was soll ich mir hier so einen Button hinmachen? I was the avant-garde.
Ja, aber ich meine, Sie haben dafür gekämpft, ja. Sie haben und vor allen Dingen haben Sie nicht nur für sich gekämpft, sondern Sie haben versucht, Strukturen zu verändern und tun das bis heute. Und Das ist ja durchaus ein Engagement, wo man, wenn man jetzt zurückguckt, eben sagen kann, es hat sich auch ein Stück weit was bewegt.
Und ja, natürlich, aber ja, und es gibt aber immer noch sehr viel wenig Künstlerinnen in meinem Alter. Ne? Die Jüngeren sind ja alle völlig anders drauf.
Werden Sie oft angefragt von jüngeren Künstlerinnen oder kommen Sie mit denen ins Gespräch, fragen
nicht mehr. Die Sie? Also das gab mal eine Zeit lang, wo die Generation von Pippi Lotti-Riss zum Beispiel sich sehr bemüht hat und so. Aber jetzt ist diese Generation auch quasi die Lehrende, ja sozusagen. Und deswegen, der Kunstmarkt geht ja inzwischen so, dass man jung sein muss, um eine Karriere aufzubauen und so. Das heißt auch die Vorbilder werden immer jünger oder anders. Ne? Das ist eine andere Strategie.
Sie sind jetzt gerade damit beschäftigt, eine große Retrospektive vorzubereiten im ZKM hier in Karlsruhe, im Zentrum für Kunst und Medien. Im nächsten Frühjahr wird die eröffnet. Nee. Das ist ja dann auch immer so eine Möglichkeit, oder was heißt Möglichkeit? Naja, es bringt einen dazu, auch Rückschau zu halten, weil Sie natürlich auch damit befasst sind, jetzt, was möchte ich dort gezeigt haben von meinem Werk, sind im Austausch mit den Kuratoren. Ist das eine Arbeit, die Ihnen Spaß macht?
Ach, eigentlich nicht so wirklich, weil ich habe eigentlich nicht die erste Retrospektive jetzt im ZKM zu machen, sondern es gibt schon andere, die nicht so groß sind.
Ja, eben, aber das wird ja eine sehr große mit über 80 Arbeiten.
Ja, man muss natürlich erstmal die dafür auch die Vorbereitungen treffen. Das ist auch nicht so wenig Arbeit. Mhm. Und das Gute an ZKM ist eben nur, dass sie mit dem Video also auch wirklich da sein können und dass Dorcas natürlich das alles überspielen kann und das
genau,
Verständnis
da
dafür da ist.
Eine Abteilung, die sich
muss ja alles digitalisiert werden. Das ist ja erstens eine Heidenarbeit und zweitens ist sehr viel Goodwill ja, auch dabei. Und deswegen ist das schon eine Riesenvorbereitung. Vor allen Dingen auch der Katalog, der wird dann nur in Englisch gemacht von jemandem, der Holländer ist und in Schweden arbeitet. Das ist ja von auch sehr interessant. Das macht mir schon Spaß.
Aber Sie haben ja auch gerade erwähnt, dass das ZKM ein Haus ist, wo man viel Know-how hat über Medienkunst überhaupt, Videoarbeiten, gerade aus der Zeit. Wie spielt man die? Wie digitalisiert man? Wie geht man mit den alten Bändern um? Und das ist ja auch ganz wichtig, also das eigene Archiv zu pflegen und zu schauen, dass die Dinge noch nutzbar sind. Und
ja, so. Das mache ich seit Jahren. Mhm. Also ich zeige in allen größeren Ausstellungen, hier meistens haben die einen retrospektiven Charakter, ältere und neuere Arbeiten zusammen. Weil ich bin auch in dem Alter, wie viele männliche Künstler auch, in dem man auch kommentiert, was man gemacht hat. In dem auch die frühen Arbeiten auf einer anderen Ebene wieder gespiegelt werden. Das ist schon auch ganz interessant als Arbeit.
Mhm. Wo wir es gerade von Ihrem Archiv haben und arbeiten. Sie haben ja so en passant am Telefon in den Vorgesprächen erzählt, dass Sie das große Glück hatten, Ihr Archiv in Sicherheit zu bringen. Denn man muss wissen, Ulrike Rosenbach lebt in Bad Münstereifel. Und sie hatte zum Glück vor gut einem Jahr irgendwie die intuitive Idee, ihr Archiv auszulagern, bevor dann die Flut kam.
Ja.
Und dann wäre alles verloren gewesen.
Ja. Ja. Mhm. So war's.
Und nicht nur ihr Archiv war bedroht oder das konnte dann auch gerettet werden, sondern sie selber waren auch zu Hause, als es passiert war und haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eine ganze Nacht auf dem Dach ihres Hauses verbracht.
So ist es ja. Gott sei Dank habe ich einen Dachgarten. Es war nicht sehr unkomfortabel. Und es war ja mitten im Sommer. Aber es war schon ohne Strom, Wasser und sonst was, war schon ganz schön traumatisch, also traumatisierend. Und das ist eben bei uns jetzt überall der Fall. Die Frauen sind sehr traumatisiert, die Männer sind eher lachend drüber, ja, und geben ihre eigene Betroffenheit nicht so raus. Ja, es ist ein Riesenproblem, also weil die ganze Area, der ganze Teil, der überschwemmt wurde, ist sehr groß. Ja, das wird nirgends gesagt, auch in keinem Medium erfährt man, wie groß diese ganze Überschwemmung eigentlich war.
Und Sie haben erzählt, Sie mussten aus Ihrem Haus ausziehen und konnten da auch nicht wieder einziehen, weil es einfach total feucht und...
Ja, ja. Nein, einziehen wollte ich nicht mehr, vor allen Dingen wollte ich es auch nicht mehr. Aber ich habe dann auch einfach in Ferienwohnungen verbracht, 7 Monate. Und das ist auch nicht so einfach auf die Dauer. Man hat nie seine eigenen Sachen. Nun bin ich zwar von Tourneen gewöhnt, dass ich in den Klamotten von anderen leben kann, aber es ist trotzdem schon eine Herausforderung, das über so eine lange Zeit zu tun.
Und können Sie noch mal erzählen, wie das dann wirklich in dieser Nacht war? Sind Sie also auch komplett überrascht worden davon? Und dann?
Ja, das war das Problem für uns alle, dass es nämlich sehr schnell ging. Überschwemmungen kennt man da, ja. Aber dass das dann so hoch wird, dass man 3 Meter hoch das Wasser stehen hat hinterher vor dem Fenster und vor allen Dingen diesen wahnsinnig donnernden Ton von dem Wasser, was durch das Stadttor schoss, weil ich, Münstereifel, muss man wissen, ist eine mittelalterliche Stadt, in der alles noch so beim Alten war und sehr schön restauriert. Ist alles wieder kaputt. Alles total kaputt.
Aber Sie haben trotzdem beschlossen, dort weiterhin wohnen zu bleiben, also nicht in dem Haus, aber eben in Bad Münstereifel.
Bisschen höher, ja, ja, es liegt ja im Tal. Bisschen höher, sodass das Hochwasser, wenn es nicht noch höher steigt, aber dann kann ich den Berg hochlaufen, das geht.
Und das heißt, das Archiv ist jetzt, bleibt jetzt in Bonn, haben Sie es, glaube ich, ausgelagert, oder?
Ja, das mit Skulpturen und so, das und Installationselementen, das ist in Bonn, ja. Und Fotografien und Zeichnungen sind in Köln in einem extra Lager.
Das heißt, es nimmt im Augenblick auch, also diese Arbeit an der Retrospektive, diese Vorbereitung und das Kümmern um Ihr eigenes Archiv, das nimmt im Augenblick so einen Großteil Ihrer momentanen Arbeit in Anspruch?
Oh ja, nur. Ja, ich muss das erstmal organisieren, dass ich einen Raum wieder habe, wo ich das alles auslegen kann und zusammenbauen kann. Ja.
Das heißt, für eigene kreative Arbeiten haben Sie momentan keine Zeit?
Ist auch nicht so einfach nach so einer traumatischen Erfahrung. Das muss ich auch erstmal setzen.
Auf jeden Fall. Dafür wünschen wir Ihnen viel Glück.
Dankeschön.
Danke ganz herzlich. Das war SWR 2 Zeitgenossen mit Ulrike Rosenbach, heute von der Art Karlsruhe. Herzlichen Dank auch Ihnen fürs Zuhören. Am Mikrofon war Marie-Dominique Wetzel.
Gut. Danke. Danke.